Liebe Brüder und Schwestern, wie soll ich dich empfangen? Dieses wunderbare Paul-Gerhardt-Lied zur Adventszeit soll heute Predigttext sein. Und damit schließen wir auch diese Jahresreihe über die Paul-Gerhardt-Lieder ab. Ein klassisches Adventslied, das sich auch tief in die Volksseele eingeprägt hat, das viele noch kennen. Ein Lied, das wirklich im vollen Sinn des Wortes Advent meint, denn Advent hat ja immer eine doppelte Bedeutung. Advent heißt immer Dank an den gekommenen Christus und Erwartung des kommenden Christus. Und deswegen gibt es eigentlich ja auch nur zwei Advente. Wir sollten nicht sagen, erster Advent, zweiter Advent, dritter Advent, vierter Advent, wenn es nur zwei Advente gibt. Dieses Lied umschließt also beide Advente, beide Ankünfte des Herrn. Und es lebt aus der Dankbarkeit und es weckt Hoffnung und Erwartung. Beides zugleich. In den 50er Jahren gab es ein Theaterstück, das damals viel von sich reden machte, eines Atheisten, Samuel Beckett. Das hieß Warten auf Godot. Und das Interessante an diesem Theaterstück war, dass die auftraten, gar nicht wussten, worauf sie warten sollten. Der Schriftsteller wollte offensichtlich die Sinnlosigkeit menschlicher Hoffnungen und menschlicher Erwartungen seinem Publikum verdeutlichen. Und wenn man die Dialoge liest, dann ist man eigentlich sehr erschüttert über diese Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit, die sich darin ausdrückt. Ich will nur mal ein paar Sätze zitieren. Man kann machen, was man will. Man bleibt, was man ist. Im Grunde ändert sich nichts. Das sind die Weisheiten, die sich die Schauspieler da gegenseitig mitteilen. Die Melodie des Nihilismus, die Melodie einer Menschheit, die wirklich nichts zu hoffen hat. Die keine Perspektive hat. Perspektive heißt ja Durchblick auf Deutsch. Perspektive, in eine andere Zeit, in eine andere Welt, in eine andere Dimension, die nur sich selbst hat, nur das, was vor Augen ist. Die Botschaft der Bibel stellt einen solchen Nihilismus gründlich in Frage. Und besonders natürlich die Adventsbotschaft der Bibel. Denn nach dieser Botschaft ändert sich eben alles. In der Perspektive des Nihilismus ändert sich nichts. Alles bleibt, wie es eh und je gewesen ist. Da gibt es keine wirkliche Veränderung des Menschen, des menschlichen Herzens. Da gibt es keine Veränderung mit der Menschheit. Da gibt es keine Veränderung mit der Welt, mit der Erde, mit dem Himmel. Und wer das verinnerlicht, der wird ein hoffnungsloser Mensch. Die Adventsbotschaft der Bibel, ganz anders. Die Adventsbotschaft, die spricht uns zu, du kannst verändert werden. Dein Nachbar kann verändert werden. Deine Kinder können verändert werden. Was keine Macht der Welt schafft, das schafft dieser Christus. Der zieht ein in ein menschliches Herz und dann beginnt er eine Revolution. Aber die Adventsbotschaft greift ja noch weiter. Auch Die Erde wird verändert werden. Der Himmel wird verändert werden. Die ganze Menschheit wird verändert werden. Das Volk Israel wird verändert werden. Alles wird verändert und bleibt nicht so, wie es ist. Also, das ist ein echtes Kontrastprogramm. Immer schön, nicht wahr? Wenn man klare Positionen vor Augen hat, dann kann man sich entscheiden. Bleiben wir noch kurz beim Wesen der biblischen Adventsbotschaft, bevor wir uns diesem wunderbaren Adventslied zuwenden. Advent heißt also Ankunft. Gott kommt. Gott kommt in Gestalt seines Sohnes, menschlicher Gestalt seines Sohnes auf unsere Welt. Er kommt als Kind in der Krippe und er kommt als König und Richter, wenn die Zeit dieser Erde abgelaufen ist. Als Richter über Lebende und Tote, so wie wir es ja auch bekennen im apostolischen Glaubensbekenntnis. Sodass Advent immer heißt, Christus kommt und Christus ist gekommen. Beides. Und insofern können wir dem Gekommenen ja nur mit Dank gegenübertreten und dem Kommenden nur mit großer, heiliger Erwartung und Hoffnung. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, beides fällt uns schwer. In einem dauerhaften Dank zu leben, ist nämlich gar nicht so einfach. Man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich an das Schönste. Wir haben vorhin ein Lied über die erste Liebe gehört. Die erste Liebe ist die schönste. Aber noch schöner ist, wenn sie immer wieder sich erneuert. Wohl dem, der das sagen kann, nach 40 Jahren Ehe, dass er seine Frau noch genauso liebt wie am Anfang und umgedreht auch. Also es ist schwierig, in der Dankbarkeit zu leben, weil man sich an das Beste gewöhnt. Und deswegen brauchen wir Training, Dankbarkeitstraining. Und solche Lieder, die sind natürlich das beste Training, was es nur gibt. Und wir brauchen natürlich auch Training in puncto Erwartung, in puncto Hoffnung. Denn das ist ja auch nicht so einfach, in einer dauerhaften Hoffnung zu leben, wo man sozusagen mit den eigenen fünf Sinnen und wenn man so die Melodie dieser Welt hört, genau das Gegenteil beigebracht kriegt. Es ändert sich doch nichts. Was hoffst du in ein Niemandsland, in eine nie kommende Zeit hinein? Im zweiten Petrusbrief werden uns Menschen vor Augen gestellt, die ihre Hoffnung aufgegeben haben. Da sagt Petrus in Kapitel 3, es wird Spötter geben und die werden behaupten, es ändert sich doch nichts. Wo bleibt denn die Verheißung des Kommens? Man könnte sagen, wo bleibt die Erfüllung dieser Verheißung? Ihr seht doch, es ändert sich nichts. Und das haben schon die Apostel gewusst, dass es solche Spötter geben wird. Und wir sind ja heute umgeben von allen möglichen Spielarten dieses Spotts und dieser Hoffnungslosigkeit. Also wir brauchen Training in puncto Dankbarkeit und Training in puncto Hoffnung und Erwartung. Denn es ist wunderbar, nicht wahr? Wenn man in der Dankbarkeit lebt und wenn man in der Hoffnung lebt, dann hat man gar keine Zeit und gar keine Lust, über die eigenen Wehwehchen zu viel nachzudenken. Dann ist man gepackt von anderen Dimensionen. Und das ist wichtig. So, wir wenden uns aber jetzt diesem Trainingslied zu. Wie soll ich dich empfangen? Und auch hier hat Paul Gerhard natürlich wieder eine wunderbare Struktur hineinkomponiert, die einem nicht sofort aufleuchtet, die man aber bei näherer Betrachtung durchaus kennenlernen kann. Ich will Sie da mal ein Stückchen hineinnehmen, was da für eine Harmonie für eine Logik, ja, für eine Gedankenfolge uns hier entgegenleuchtet. Also, es wird hier der gekommene Christus angebetet, mit Dank angebetet, und es wird der kommende Christus erwartet. Siebenmal ist vom Kommen Jesu die Rede. Die sieben ist eine heilige Zahl. Eine Zahl, wir wissen das, nicht wahr, die das Handeln Gottes komplett umschreibt. Dreimal wird das Kommen Jesu als Mensch in der Krippe von Bethlehem beschrieben. Und viermal wird der Erwartung des kommenden Christus Ausdruck gegeben. Und ganz zum Schluss im 10. Vers bricht dann ja im Grunde genommen ein Glaubensbekenntnis durch. Ach komm, o Sonne, und hol uns allzumal zum ewigen Licht und Wonne in deinen Freudensaal. Da wird es also dann ganz persönlich, da wird nicht mehr Christus beschrieben, sondern da wird er ganz persönlich erwartet, angebetet, angerufen. Und wenn ich so recht verstehe, dann liegt hier auch eine wunderbare Parallelität zugrunde. Die ersten fünf Verse behandeln nämlich den Gekommenen und die anderen fünf Verse behandeln den kommenden Christus. Wenn man sich die Aussagen richtig vor Augen stellt, dann ist das tatsächlich ganz im Lot, ganz im Gleichgewicht. Ich sagte, dreimal wird der gekommene Christus angesprochen. Da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Vers 3. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Vers 4. Ich stand in Spott und Schanden, du kamst und machst mich groß. Das sind also Akte, die jeder Christ jetzt hier schon erleben kann. Denn Christus ist gekommen und er handelt. Und dann kommen vier Aussagen, die sich auf den kommenden Christus beziehen. Er kommt mit Willen, ist voller Liebe und Lust, Vers 7. Dann, er kommt den Sündern zum Trost und wahren Heil, Vers 8. Er kommt, ein König, Vers 9. Merken Sie diese Dringlichkeit, ja, er kommt, ja, dieses, diese Verdoppelung. Und dann noch eine Aussage, die siebte Aussage. Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch, dem, der ihm flucht. Vers 10. So finden wir also beides. Das ist ein vollkommenes Adventslied. Der gekommene Christus wird angebetet und wir werden wieder hineingenommen in die vielen Gründe zur Dankbarkeit, die wir haben. Und der kommende Christus wird erwartet und erhofft mit all den Gründen, warum die Christenheit diesen Tag erwarten darf und mit Freude erwarten sollte. So, nachdem wir uns jetzt ein klein wenig die Struktur des Liedes klar gemacht haben, können wir jetzt, so wie wir es bei allen Liedern bisher gemacht haben, nur noch einmal den wesentlichen Inhalten der einzelnen Strophen zuwenden. Jede Strophe hat so ihren inneren Schwerpunkt, ihre Hauptaussage. Das wird schnell deutlich werden. Die ersten fünf Verse, so sagte ich, ermuntern und trainieren uns zur Dankbarkeit, zum Dank an den gekommenen Christus. Und so geht es gleich los mit dem Vers 1, das ist nämlich der erste Dank, dass der Dichter fragt, wie er wohl Jesus am besten gefallen könnte, welche Freude er Jesus wohl machen kann. Das kennen wir doch, nicht wahr? Jetzt gerade in der Weihnachtszeit. Welche Freude kann ich einem bestimmten geschätzten oder geliebten Menschen gerne machen? Das ist doch die große Preisfrage. Herr von Behr hatte jetzt Geburtstag, haben wir uns auch Gedanken gemacht. Womit könnten wir ihm eine Freude machen? Und meine Frau sagte mir vor ein paar Tagen über ein Fläschchen Eau de Cologne. Würde sie sich auch freuen? Also freut man sich doch, ne? Wenn man weiß, worüber sich ein anderer freut. Und genauso ist es hier in der ersten Strophe. Da will der Paul Gerhardt gerne wissen, worüber sich Jesus freut. Was er, Paul Gerhardt, stellvertretend für uns alle, was der Christ beitragen könnte, damit sich Jesus über ihn freut. Und das formuliert er zum Gebet. Und das ist der Einstieg. Und in den Einstieg, denke ich, sollten wir alle mit einstimmen, dass auch wir Jesus fragen, Herr, womit kann ich dir eine Freude machen? Was ist das, was dich ergötzen kann? Mach mir das kund, damit ich es weiß. Und das Schöne an Vers 2 ist, dass diese Bitte, die Paul Gerhardt hier äußert, schon eine Antwort erhält. Denn der Vers 2 ist nichts anderes als die Antwort, was Jesus gefällt. Sehr gut zu wissen, was Jesus gefällt. Was gefällt ihm denn? Plötzlich weiß er es, dieser Paul Gerhardt. Und ich denke, wir wissen es auch, wenn wir im stillen Gebet Umgang pflegen mit unserem Herrn und Heiland, dann merken wir immer wieder, was er gern will und wohin er uns haben möchte. Nun, Paul Gerhardt spricht hier davon, dass dem Herrn die Glaubenslieder gefallen, die Psalmen, dass ihm Lob und Preis gefällt, finde ich schon mal sehr beachtlich, dass Jesus die Glaubenslieder gefallen, ob sie nun gekrächzt werden oder nicht, ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Ob die Stimme schön ist und melodisch, ob sie kurz sind oder lang sind. Jesus hat Freude an unseren Glaubensliedern. Das ist die erste Aussage, die Paul Gerhardt uns hier weitergibt. Er freut sich drüber. Ich glaube, das ist eine große Aufwertung des Gesangs. Oft ist es ja so in unseren Hauskreisen oder in unseren Gottesdiensten, da singen wir noch ein Lied, nicht wahr? Als Überbrückung. Und viele merken schon gar nicht mehr, dass sie Gebete singen. Das merkt man oft daran, da unterhält man sich oder da sitzt man mit übergeschlagenen Beinen, lässig oder singt nur noch mit dem Mund und gar nicht mehr mit den Herzen. Also die Gesangskultur, die lässt doch da und dort sehr zu wünschen übrig. Und hier hören wir, das Lied, das Glaubenslied ist etwas, worüber sich der Herr freut. Im Himmel wird ja auch gesungen. Und die Sangesmuffel, die sollten sich darauf einstellen, dass es im Himmel, ja, mit Freudenliedern weitergeht. Ja, und dann sagt er, das Dienen gefällt dem Herrn. Das Dienen, ihm dienen, so gut ich kann und weiß. Ich denke da an die neutestamentliche Hanna. Das ist so eine Frau, die eigentlich kaum in der Weihnachtsgeschichte eine Rolle spielt. Nur wenn man also weiterliest in Lukas 2, dann begegnet man dieser Hanna. Nach dem Simeon kommt die und die kommt auch nur mit 2, 3 Sätzen vor. Aber wenn man sich in diese Frau vertieft, die war 7 Jahre verheiratet und dann wurde sie Witwe. Und dann hat sie viele Jahrzehnte als Witwe gelebt. Und was das unter den damaligen Umständen bedeutet, das kann man sich ja lebhaft vorstellen. Keine Alterssicherung, nur von Almosen. Und dann heißt es, diese Frau, die diente dem Herrn mit Beten und Fasten und sie wich nicht vom Tempel. Und als Jesus geboren wurde, war sie immerhin 84. Also, alle Achtung vor einer solchen Frau. Die macht uns hier vor, wie man dem Herrn dient. Mit Beten und Fasten. Beten ist ein Dienst. Muss man sich mal klar machen. Beten ist ein Dienst. Und dafür sollte man sich immer und täglich Zeit nehmen. Das sind die Dienste, die dem Herrn gefallen. Kann man alles nachlesen, Lukas 2, 37. So, und damit sind wir bei Vers 3 angekommen. Hier wird Jesus gedankt. Für allen Trost und für alle Freude. Gerade auch in den Notzeiten unseres Lebens. Ja, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Das ist tatsächlich angebracht, weil wir so vergesslich sind. Als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid, als mir das Reich genommen, da Friede und Freude lacht, also wo es wirklich nicht mehr weiterging, schwarz in schwarz und dunkel und grau unser Leben uns bedrückte. Da kommt dieser Jesus und lenkt sein Licht in unsere Seele. Ich habe in dem Buch von Fritz Rienecker, Das Schönste kommt noch, ist ein sehr verbreitetes Buch, folgende Geschichte gelesen von einer jungen Frau, die 20 Jahre im Dunkel lebte. Etwa 20 Jahre lang wurde in einer Anstalt ein Mädchen namens Käthe gepflegt. Es war von Geburt an vollständig verblödet und hatte nie ein Wort sprechen gelernt. Stumpf vegetierte Käthe dahin. Abwechselnd stierte sie bewegungslos stundenlang vor sich hin oder befand sich stundenlang in zappelnder Bewegung. Sie aß und trank, sie schlief, stieß auch einmal einen Schrei aus. Aber andere Lebensregungen hatten wir an ihr in diesen langen Jahren nie wahrgenommen. An allem, was in ihrer Umgebung vor sich ging, schien sie nicht den geringsten Anteil zu nehmen. Auch körperlich wurde das Mädchen immer elender. Ein Bein musste ihr abgenommen werden. Das Sichtum wurde immer stärker. Schon längst wünschten wir, dass Gott dem armseligen Leben doch ein Ende machen möge. Ist alles erlebte Geschichte. Da rief mich eines Morgens unser Doktor an und bat mich, mit ihm gleich einmal zu Käthe zu gehen, weil sie jetzt im Sterben liege. Als wir in die Nähe des Sterbezimmers kamen, fragten wir uns, wer wohl der Käthe in ihrem Zimmer Sterbelieder singe. Als wir dann ins Zimmer traten, trauten wir unseren Augen und Ohren nicht. Die von Geburt an völlig verblödete Käthe, die nie ein Wort gesprochen hatte, sang sich selber Sterbe- und Glaubenslieder. Vor allen Dingen sang sie immer wieder, wo finde die Seele die Heimat, die Ruhe? Etwa eine halbe Stunde lang sang sie mit selig verklärtem Gesicht und ging dann sanft und still heim. Da hat also Jesus auf geheimen Wege dieses Menschenkind gesucht und gefunden, das 20 Jahre im tiefsten Dunkel lag. Das fand ich ein schönes Beispiel für die Wahrheit dieses dritten Verses. Jetzt kommt der vierte. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ja, nicht nur das, sondern es geht weiter. Du schenkst mir ein großes Gut. Du schenkst mir solche Güter, die niemals vergehen können. Das ist der große Befreiungsvers in diesem Adventslied. Jesus macht uns frei von Bindungen. Und weiß ich nicht, wer irgendwann mal unter Bindungen gelitten hat. Ich kenne Bindungen. Ich kenne Bindungen. Ob das meine Bücherleidenschaft war, ich konnte jahrelang an keinem Antiquariat vorübergehen, ohne dass ich den letzten Pfennig dort gelassen hätte. Es war eine Bindung. Und in der Anfangszeit unserer Ehe war ich fast jedes Wochenende weg, auf irgendwelchen politischen Tagungen. War auch eine Bindung. Frau und Kinder, die waren dann zu Hause. Die kamen irgendwann. Also, na, ich will keine weiteren Bindungen groß noch berichten. Jeder weiß es ja, wie schnell uns die irdischen Dinge gefangen nehmen können und binden können. Aber denken wir auch an innere Nöte und Bindungen. Ich hatte jahrelang Ängste, also wie soll ich sagen, die kamen dann in Träumen hoch. Ängste, die mich immer erinnerten an den Wechsel von Ost nach West. Ja, da wurde ich dann immer verfolgt von Fopos und die knallten dann einen ab und dann wachte man schweißgebadet auf. Das ist bestimmt manchen DDR-Flüchtlingen so gegangen. Und ich muss sagen, all diese Bindungen, die sind doch weggefallen. Die hat doch der Herr weggenommen. Ist das nicht wunderbar? Jeder kann seine eigenen Bindungen jetzt sich nochmal vor Augen stellen und dem Herrn ein dreifaches Halleluja singen, dass er frei geworden ist davon. Und wenn er noch nicht frei geworden ist, ja bitte, dann darf er davon frei werden. Von allen Bindungen macht der Herr frei. Ich lag in schweren Banden. Du kommst und machst mich los. Ein Christenmensch muss nicht mehr in irgendwelchen Bindungen verharren. Manche Männer leiden an pornografischen Gedanken. Was auch immer, wie auch immer, wie stark auch immer, selbst erworben oder ererbt oder wie auch immer, die Bindungen dürfen von uns abfallen. Ich finde diesen Vers 4 sehr ermutigend. Du kommst und machst mich los. Und dann haben wir den 5. Vers. Das ist eigentlich die schönste Form des Dankes, wenn man sich der eigenen Unwürdigkeit bewusst ist. Ich habe es nicht verdient, Herr, dass du ausgerechnet mich gerufen und gesucht hast. Nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben. Damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Es war nur die Liebe. Es ist nichts an mir liebenswert. Nur die Liebe, die eben das Nicht-Liebenswerte sucht, die hat ihn vom Himmel heruntergetrieben in diese arme Welt. Und dann wird der Dank erst so richtig erlebbar, wenn man seiner Unwürdigkeit sich bewusst ist. So wie Maria, ich war in einem wunderbaren Lobgesang. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Die wusste, dass es, ja, überhaupt nicht vorhersehbar war, dass der lebendige, allmächtige Gott eine völlig bedeutungslose, verlobte junge Frau im Volk Israel besucht und heimsucht und mit dem Heiligen Geist umschattet. Wer kennt Mephibosheth? Die Bibelleser, die kennen ihn. Im Alten Testament, das ist auch so eine Figur, ja, die mir da einfiel. Das war ein Sohn Jonathans und kommt ja aus der Saul-Familie. Und viele andere Familienangehörige, die sind damals umgebracht worden. Aber bei Mephibosheth, der war gelähmt von Kindheit an. Konnte sich gar nicht mehr bewegen. Bei Mephibosheth, da war das anders. Da hat David gefragt, gibt es denn noch jemanden in der großen Familie Sauls, an dem ich noch Gnade üben könnte? Und dann wurde ihm der Mephibosheth genannt. Und er wurde dann herbeigetragen. Er konnte ja nicht selber laufen und da sagt David, um deines Vaters Jonathans Willen erweise ich dir Gnade. Und nicht nur, dass ich dich am Leben lasse, sondern du wirst fortan bis an dein Lebensende an meiner Königstafel mitessen dürfen. Na, der hat sich gefreut. Der hat sich gefreut. Das war auch so eine unverdiente Gnade. Und dann sagt er, wer bin ich? Der fällt vor ihm nieder. Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund? Er vergleicht sich mit einem toten Hund. Ja, so ist das. Dann ist die Dankbarkeit am unmittelbarsten, wenn ich mir der Unwürdigkeit meiner Person bewusst bin. So, liebe Brüder und Schwestern, nun gucken wir uns noch den zweiten Teil an. Jetzt klingt da eine ganz andere Melodie durch. Das ist die Erwartungsmelodie. Jetzt richtet der Dichter seinen Blick auf den kommenden, auf den wiederkommenden Herrn. Ja, und er beginnt mit der großen Erwartung, dass wir getröstet werden, wenn Christus wiederkommt. Das schreib dir in dein Herz, du herzbetrübtes Herr, heißt es übrigens. Ja, in den meisten Gesangbüchern steht hochbetrübtes. Aber Paul Gerhardt hat ursprünglich herzbetrübtes Herr gesagt. Bei denen Gram und Schmerze sich häuft, je mehr und mehr, seid unverzagt. Ihr habt die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Also hier haben wir den Trost, auf den wir warten dürfen, den wir erwarten dürfen, der uns auch ja, das Gleichgewicht der Seele wiederherstellt. Denn wer würde nicht leiden unter den Ungerechtigkeiten dieser Welt? Wer würde nicht leiden unter der scheinbaren Macht Satans? Da muss man doch wohl ein steinernes Herz haben, wenn man nicht innerlich immer wieder sich erschüttern ließe angesichts der vielen Boshaftigkeiten dieser Welt. Und nicht nur der Boshaftigkeiten, sondern angesichts des Triumphes der Boshaftigkeiten. Gestern habe ich einen Bericht gehört, nur noch 20% der Hauseinbrüche werden überhaupt aufgeklärt. 20%, 80%, ja, so ist das. Keine Chance auf Aufklärung, auf Gerechtigkeit. Der Papst hat jetzt eine Enzyklika herausgebracht, haben vielleicht einige mitbekommen. Ich habe sie mir angeguckt und er widmet diese Enzyklika ja der Hoffnung, der christlichen Hoffnung. Die erste Enzyklika hat er der Liebe gewidmet, jetzt kommt die Hoffnung und dann kommt der Glaube. Das ist sozusagen für jeden Papst das Minimalprogramm. Finde ich auch gut so. Und da steht der Satz drin, der Glaube an Christus hat nie nur nach rückwärts und nie nur nach oben, sondern immer auch nach vorn, auf die Stunde der Gerechtigkeit hingeblickt, die der Herr wiederholt angekündigt hatte. Finde ich richtig. Ja? Da gibt es doch noch eine Stunde, wo die Dinge wieder ins Lot kommen. Da gibt es doch noch eine Stunde der Gerechtigkeit. Der scheinbare Triumph des Bösen, das unschuldige Leiden, gerade auch der Christen um ihres Glaubens willen, das kann doch wohl nicht alles sein. Der stumme Schrei der abgetriebenen Kinder im Mutterleib, das kann doch wohl nicht alles sein. Das verlangt doch nach einer Abhilfe, das verlangt auch nach einem Trost, das verlangt ja nach einer Hilfe, nach einer Wiederherstellung der göttlichen Ordnung. Und das erwarten wir mit dem wiederkommenden Christus. Das ist, denke ich, eine wichtige, eine berechtigte Erwartung. Wir wollen nicht nach Rache rufen, denn Gott liebt alle in gleicher Weise. Aber wir wollen doch erwarten, dass die göttlichen Ordnungen wiederhergestellt werden. Und sie werden wiederhergestellt, wenn Christus kommt. Ja, und dann kommt der 7. Vers, das ist der Geduldsvers. Ihr dürft euch nicht bemühen, noch sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wolle ziehen mit eures Armes macht. Also, viele möchten ja gern das Reich Gottes mit menschlichen Mitteln und Methoden endlich mal herstellen. Endlich ein Land des Friedens, endlich eine Ausgleichung aller Nöte. Das wollten schon die alten Römer mit ihrem Kaiser Augustus. Der wurde ja wie Gott verehrt, weil man hoffte, jetzt wird endlich ein Land, eine Zeit, ja eine Ewigkeit voller Gerechtigkeit anbrechen. Die Franzosen haben das auch eine Zeit lang gedacht, als Napoleon da seine Siegesmärsche durch Europa vollzog. Und die Deutschen haben es vielleicht auch noch eine Zeit lang gedacht, als Hitler mit seinen 1000 Jahren anfing. Und alle Unterdrückten, die haben sich oft und immer wieder, leider bis heute, an Karl Marx gehängt, weil sie dachten, das ist es vielleicht. Endlich kommt hier eine Erneuerung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und alle Anti-Autoritären, die haben ihre Hoffnung auf Horkheimer und Marcuse gesetzt. Und was ist daraus geworden? Weniger als nichts. Weniger als nichts. Man kann das Reich Gottes nicht gewaltsam herbeizwingen. Ihr müsst Geduld haben. Ihr dürft euch nicht bemühen. Also in dem Sinne, ihr könnt Christus nicht zwingen. Er kommt aus eigenem Antrieb. Wenn die göttliche Zeit erreicht ist, wird der Herr wiederkommen. Damit müssen wir uns trösten. Also so, ja, wie soll ich sagen, so verständlich die Sehnsucht oder auch die übersteigerte Sehnsucht oft ist. Er allein wird Angst und Not beheben. Das ist die Aussage von Vers 7. Nun kommt der Vers 8, das ist der Vers unseres großen Erbes. Darüber haben wir ja schon öfters hier anlässlich der Paul-Gerhardt-Lieder auch nachgedacht, dass Gottes Kinder ein großes Erbe empfangen. Er kommt den Sündern zum Trost und wahren Heil, schafft das bei Gottes Kindern, verbleibt ihr Erb und Teil. Also er, der Herr, der wird dafür sorgen, dass wir unser Erbe kriegen, dass wir unser Erbe antreten können. Es gibt ja reiche Onkels und reiche Tanten, die bis zum Schluss ihr Testament verändern. Da weiß man nie genau, kriegt man was oder kriegt man nichts. Aber hier ist es anders. Dieser Christus, der wird dafür Sorge tragen, dass wir unser Erbe kriegen. Denn Kinder Gottes kriegen Gottes Erbe. Das ist Römer 8. Und da ist keine Macht in der unsichtbaren und sichtbaren Welt in der Lage, uns dieses Erbe wieder wegzunehmen. Und was ist das Erbe? Das wissen wir aus Römer 8. Das Erbe ist der neue Leib der Herrlichkeit. Ohne Tod, ohne Krankheit, ohne Vergänglichkeit. Das ist dieses unverwelkliche, unvergängliche, unbefleckte Erbe, von dem Petrus ja gleich am Anfang des ersten Petrusbriefs so wunderbar spricht. Also, das ist hier der große Erbvers, über den dürfen wir uns auch alle freuen. Und er fügt hier noch hinzu, natürlich sitzen im alten Leib die Sünden und die Sünden können uns erschrecken und dann kommt man manchmal auf die Idee, ich bin vielleicht gar nicht geeignet, ja, in den Himmel zu kommen, angesichts dieser Boshaftigkeit, die dann noch in mir lebt, ja, dieser schlechten Worte, die da plötzlich aus mir rauskommen, dieser Trägheit, dieser Lieblosigkeit, bin ich denn überhaupt, ja, in Strichel würdig. Und da kommt Paul Gerhard und sagt, erschrick nicht vor deiner Sünde. Jesus deckt sie mit seiner Liebe und mit seiner Huld. Das ist doch wirklich eine wunderbare Adventsgewissheit. Ja, wir wollen nicht über die Schwachheiten unseres sündhaften Leibes zu lange nachdenken. Wir gehen zu Christus und bitten ihn um Vergebung. Stehen wieder auf, wenn wir gefallen sind und marschieren vorwärts. Das ist doch, denke ich, die christliche Antwort. Dann kommt der 9. Vers. Ja, der schildert uns noch einmal die Nöte in dieser Welt, durch die auch gerade Christen hindurch müssen. Es gibt Glaubensfeinde, es gibt Christusfeinde. Und wenn wir massive Feindschaft in dem Sinne noch nicht erlebt haben, heißt das ja nicht, dass es sie nicht gibt. Es gibt sie. Ich habe gerade gestern ein Jahrbuch bekommen von der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Ein ganzes Buch voller Beispielgeschichten, wie Christen um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Ich habe das Buch mitgebracht. Jahrbuch 08, weil der Bruder Sauerzapf ja auch im Vorstand des Gemeindehilfsbundes ist. Der leitet die Hilfsaktion. Und das ist eine so wichtige Arbeit, die da getan wird. Ich lese mal ein Beispiel vor, was heute in dieser Welt mit Christen geschieht. von einem Pastor Abraham aus dem Nahen Osten. Pastor Abraham wähnte sich glücklich verheiratet. Seine Frau half in der Gemeinde mit. Die vier Kinder waren eine Freude für die Eltern. Dann geschah es, dass Pastor Abrahams Frau am Glauben und am Leben verzweifelte. Auf ihrer Suche nach dem Sinn des Lebens entschloss sie sich, Muslimin zu werden. Abrahams Frau hatte sich entschieden, mit ihrem bisherigen Leben und mit ihrem Glauben zu brechen. Pastor Abraham war entsetzt. Die Frau ließ sich scheiden, um einen Muslim zu heiraten. Pastor Abraham wollte die vier Kinder unbedingt behalten, doch seine Ex-Frau wollte die Kinder ebenfalls. Während der Auseinandersetzungen um das Sorgerecht wurde der Geistliche auf eine Polizeistation gebracht. Wir alle wollen dir nur helfen, sagte der Polizeichef. Du brauchst nur Muslim zu werden. Alle deine Probleme sind gelöst, versprach er. Wir helfen dir dann, deine Frau zurückzubekommen. Deine Kinder kannst du auch bei dir behalten. Was meinst du? Du musst hier nur unterschreiben, dass du Allah verehrst und Mohammed der einzige Prophet ist. Das war die Stimme des Verführers. Ich soll Christus verleugnen? Fragte Pastor Abraham. Wissen Sie nicht, dass ich ein christlicher Prediger bin, durch den schon viele Menschen Christus gefunden haben? Ich soll ihn jetzt verleugnen? Niemals. Der Polizeichef nickte, rief zwei Männer ins Verhörzimmer und es begannen stundenlange Folterungen. Irgendwann waren die Schmerzen so groß, dass ich wegtrat, erzählt Abraham. Noch immer zittern seine Hände, denkt er an die Folterungen. Als ich die Augen wieder öffnete, traten mich einige Polizisten in die Seite und befahlen mir, meine Sachen anzuziehen. Dann warfen sie mich auf die Straße, schärften mir ein, mit niemandem über das Geschehene zu reden.